So, herzlich willkommen zum nächsten Doc Talk hier auf dem Gem YouTube Kanal. Wieder zu Gast mein Kollege, der liebe Mike Bunzel. Heutiges Thema: Doping legalisieren, ja oder nein? Ich glaube, das ist ein sehr spannendes Thema für sehr viele von euch. Ich schätze mal, wir haben, weiß ich nicht, 1,5 Millionen PED-Konsumenten in Deutschland. Das sind natürlich alles Dunkelziffern. Vielleicht können wir das auch heute noch ein bisschen aufschlüsseln. Es gibt ja die ein oder andere Studie, die das auch mal abgefragt hat. Ja, in dem Sinne, Mike, wie geht's dir?
Ja, hallo Sascha, mir geht's wie immer gut. Viel Arbeit, wenig Schlaf, so soll es sein. Hattest du schon im Vorgespräch. Übrigens, vielleicht an der Stelle als kleiner Nachtrag, wir hatten ja zuletzt über das Thema Meal Prep und Ernährung im Allgemeinen gesprochen. Ich mache gerade so einen kleinen Versuch mit einer höheren Menge Kreatin pro Tag. Da gibt es eine ganz interessante Studienlage, was die Resilienz, Stressresilienz im Alltag angeht bei wenig Schlaf oder unregelmäßigen Schlafzeiten. Da werden so 20 Gramm aufwärts pro Tag genommen. Das probiere ich gerade und ich habe das Gefühl, das funktioniert ganz gut. Also wer vielleicht ähnlich in seinem Schlafrhythmus Optimierungsbedarf hat, wie wir beide, der kann das ja vielleicht auch mal ausprobieren. Aber darum soll es heute nicht gehen, sondern
direkt Werbung schon reingepackt.
Angekündigt hat. Richtig, es gibt ja auch bei uns, also bei vitaminversand24.com, Kreatin finde ich zu einem unschlagbaren Preis. Ich meine, vor allen möglichen Rabatten ist da das Kilo bei 23 Euro oder sowas.
Ich glaube, 93 sowas, ja. Ja.
Und jetzt ist auf jeden Fall
noch jetzt neu.
Und was ich auch empfehlen kann. Stimmt, das war ganz neu für alle, die es ansonsten nicht hinterbekommen oder die nicht 20 Kapseln nehmen möchten, wenn sie solche Mengen ausprobieren wollen. Wie gesagt, darum soll es aber heute nicht gehen, sondern um das Thema, sollte man Doping legalisieren oder lieber nicht? Das Thema hatten einige von euch schon in Kommentaren unter Reels bei Instagram angesprochen und zum Teil sind da sogar ganz interessante Diskussionen draus geworden. Ich schlage mal vor, vielleicht fangen wir so an, dass ich trotzdem, obwohl das die Stammkunden hier alles schon kennen, mal ganz kurz skizziere, wie die Rechtslage dazu in Deutschland ist. Mhm. Also ich würde mal damit anfangen, es gibt im Wesentlichen zwei ganz große Missverständnisse. Ein Missverständnis betrifft die Frage, darf man selbst dopen, ja oder nein? Und bei diesem Missverständnis verhält es sich so, dass man tatsächlich nach Sportart und gewissermaßen nach Leistungsstufe in dieser Sportart unterscheiden muss. Das Anti-Doping-Gesetz, das sagt erstmal, dass das Selbstdoping erlaubt ist, es sei denn im sogenannten Spitzensport, da ist es nicht erlaubt. Und netterweise definiert das Anti-Doping-Gesetz auch, was das ist. Da muss man also Testpool-Athlet sein. Man muss sich also verpflichtet haben, dass man im Spitzensport an so einem Doping-Testverfahren teilnimmt, also auch unangekündigte Trainingskontrollen und solche Sachen über sich ergehen lässt.
Ja.
Das bedeutet natürlich im Umkehrschluss, jeder von euch weiß ja, ob er sowas mal irgendwann abgeschlossen hat oder nicht, ob er regelmäßig getestet wird oder nicht. Und alle, auf die das nicht zutrifft, sind aus dieser Vorschrift raus. Dann gibt es noch eine weitere Einschränkung. Das ist die Definition des Wettbewerbs des organisierten Sports. Und da ist es in der Tat so, dass es ziemlich viel Literatur zu dem Thema gibt, auch in den Gesetzesmaterialien schon und auch Rechtsprechung zu dem Thema, wo immer gesagt wird, Bodybuilding, also sich dorthin stellen und den durch Training, also durch Sport geformten Körper zur Schau stellen, das ist kein Wettbewerb des organisierten Sports. Dann gibt es noch ein paar andere Einschränkungen. Da geht es beispielsweise darum, wer das organisieren muss, auf welcher Ebene, also regional, national und sowas. Spielt aber eigentlich alles keine Rolle, weil man schon vorher aus der Definition rausfällt. Da ist allerdings das zweite große Missverständnis angelegt, nämlich die Frage, ist denn Bodybuilding überhaupt ein Sport? Und da ist die Antwort wiederum ja. Es ist ja beim Doping ein Tatbestandsmerkmal zur Leistungssteigerung beim Menschen im Sport. Und dieses Tatbestandsmerkmal, das erfüllt jeder, auch jeder Freizeitsportler, der ein Dopingmittel konsumiert. Da geht es aber nicht um das Selbstdoping, sondern da geht es nur um sowas wie den Besitz oder das Verbringen, also Bestellen aus dem Ausland, das Handeltreiben oder sonstige Abgeben von Dopingmitteln. Das ist alles strafbar, wenn es die Mengengrenzen überschreitet. Die Mengengrenzen für alle möglichen Dopingmittel, die stehen in der Dopingmittelmengenverordnung. Und beim strafbaren Selbstdoping, also bei den Spitzensportlern, die in irgendeinem Testpool sind, da darf man gar nichts besitzen, auch nicht die geringen Mengen. Ja. Alle anderen dürfen die geringen Mengen besitzen. Das klingt ja erstmal ganz gut und vielleicht sogar ganz gut durchdacht, aber hier ist ein Haken dran, wie so häufig.
Ja.
Denn die Mengengrenzen, die in der Dopingmittelmengenverordnung aufgestellt werden, die sind so niedrig, dass man die meisten Produkte noch nicht mal in dieser Menge kaufen kann. Und da sind dann beispielsweise 3 Tabletten erlaubt oder 3 Milliliter von irgendwelchen Produkten, die es nur in Abpackungen zu 100 Tabletten oder 10 ml überhaupt gibt, wenn man die kleinste Packung nimmt. Ja. Und dadurch macht man sich auch dort, auch wenn man es eigentlich legal konsumieren dürfte, strafbar, wenn man sich die Sachen verschafft, sie besitzt und so weiter. Das ist mal ganz grob, wie die Rechtslage derzeit in Deutschland ist. Dazu eine ganz kurze Anekdote. Es gibt 2 Problemgruppen sozusagen. Einmal wissen das zum Teil die Staatsanwaltschaften selbst nicht. Ich lese immer wieder Vorladungen oder Anhörungsbögen, wo drin steht, gegen sie Strafanzeige erstattet worden. Sie sollen an einem Bodybuilding-Wettkampf teilgenommen haben, obwohl sie Dopingmittel konsumieren. Das ergibt sich aus irgendeinem Chat, den wir in einem anderen Verfahren sichergestellt haben. Das ist strafbar nach § 4 und so weiter Antidopinggesetz. Und in § 4 Absatz 7 steht das drin, was ich gerade erzählt habe, nämlich, dass das nur gilt, wenn man Spitzensportler mit Testpool und so weiter ist. Also für die allermeisten, die da gefragt werden, gilt das schon nach dem Gesetzeswortlaut nicht. Da muss man weder einen Kommentar aufgeschlagen haben, noch irgendeine Rechtsprechung kennen. Und 2. Anekdote dazu, das ist auch vielen Kollegen von mir nicht bekannt und ich hatte es erst letzte Woche wieder, dass sich eine Mandantin von mir bei Kollegen eine Zweitmeinung eingeholt hat. Ich hatte ihr gesagt, dieser Tatvorwurf, da braucht sie sich keine Gedanken machen, der Besitz ist schon ein Problem, aber die Wettkampfteilnahme nicht. Der Kollege hat gesagt, nein, nein, die Wettkampfteilnahme ist auch strafbar. Tja, also ein Blick ins Gesetz erleichtert die Rechtsfindung, wie man früher schon im Studium gesagt hat. So viel erstmal zur Rechtslage, damit es hier kein endloser Monolog wird. Und vielleicht mal ein Sprung in die Praxis. Sascha, ist das denn bei dir so unter den Coaching-Klienten, dass denen diese Rechtslage so überhaupt bekannt ist?
Unterschiedlich. Also wenn jemand anfangen möchte zu unterstützen, also ich habe ja auch gerade Leute, die kommen deshalb auch zu mir, weil sie sagen, okay, sie sind jetzt an dem Punkt, wo sie nicht mehr weiterkommen. Sie wollen ein bisschen nachhelfen, aber haben halt gar keine Ahnung. Da muss ich auch sagen, das ist schon eine clevere Entscheidung, sich dann jemanden zu suchen, der eine Erfahrung hat, der sich damit auskennt. Und sonst geht's zu 99% nach hinten los. Und ich mache das standardmäßig so, dass ich sage, ich kläre so ein bisschen auf über zum einen die gesundheitlichen Nebenwirkungen, die finanziellen und auch die rechtlichen. Also ich bin auch jemand, der sich schon sehr, sehr, sehr viel mit diesem Anti-Doping-Gesetz befasst hat, auch die Doping-Mittelmengenverordnung gefühlt auswendig kennt. Ja, also ich wollte eben noch reingrätschen bei TB 500, da darfst du lustigerweise 10 bis 20 Packungen haben, es hat aber kein Mensch zu Hause, sprich da ist es gefühlt ein Freifahrtschein, also es ist sehr, sehr unterschiedlich und auch überhaupt nicht nachvollziehbar, diese Mengen. Und ja, wie gesagt, man kriegt natürlich hier und da ein bisschen was mit und jeder hat gefühlt schon mal irgendjemanden kennengelernt, der mal Ärger hatte, eine Hausdurchsuchung hatte oder so. Deshalb ist den Leuten schon bewusst, dass das irgendwie nicht legal ist. Ja. Und die meisten glauben sogar auch, dass Selbstdoping an sich schon eine Straftat ist. Ja. Was es ja nicht, in unserer Zielgruppe eigentlich nicht der Fall ist. Ja. Das heißt also, es ist eher sogar so rum, dass sie davon ausgehen, dass es härter bestraft werden könnte, aber es ist gar nicht so. Ja, das ist auf jeden Fall so der Durchschnittsklient, ja, der davon ausgeht, ich darf ja gar nicht nehmen, sagst du, da, doch, du darfst schon nehmen. Deshalb passiert auch teilweise nichts, wenn man im Internet drüber redet. Wenn man nicht dann sagt, man fährt sich 2-3 Gramm in der Woche rein, dann wird's gefährlich, weil dann hast du auch Mengen zu Hause, sehr wahrscheinlich, die du nicht besitzen darfst. Wenn jetzt jemand sagt, der macht eine TAT in Eigeninitiative, weiß ich nicht, ob dann, wenn das ein Polizist sieht, dann die Haustür morgens zusammengeschlagen wird oder eingedreht wird. Da bin ich ein bisschen unsicher, ob das schon sein kann. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen Auslegungssache. Ja? Das ist wieder so eher dein Part.
Ja, das ist Auslegungssache und es ist zum Teil trotzdem zu beobachten, dass auch sowas schon Anlass für Hausdurchsuchungen gewesen ist. Dann ist es meistens ein Gesamtbild, also einmal aus Denunzianten, die am Anfang standen und eine Anzeige erstattet haben. Oder was ich unlängst auch wieder gesehen hatte, eine Strafanzeige von Amts wegen, weil irgendein Ermittler, der in diesem Bereich zuständig ist, einfach das Internet durchforstet und dort fällt ihm dann jemand auf, der in seinem Zuständigkeitsbereich wohnt und der sagt sich so, der hat hier auf einem Wettkampf gestanden und der sieht so aus, so kann man doch nur aussehen, wenn man dopt. Und dann hat er genau mit dieser Ermittlungshypothese sozusagen weiter ermittelt, hat dann noch ein paar Podcast-Folgen angehört, wo der mit drin war, hat sich dann Notizen gemacht, was er dort gesagt hat. Und wie du sagst, da war die Aussage, derzeit mache ich nur TRT, war dann das Kröpfchen, was das Fass zum Überlaufen gebracht hat sozusagen, wo dann die Hausdurchsuchung angeordnet wurde. Und wie es dann immer so ist, findet man dann irgendwas und in diesem Fall auch leider mehr als das, was man nach der Dopingmittelmengenverordnung hätte besitzen dürfen. Und solche Fälle sind keine absoluten Ausnahmen, sondern da hat man manchmal schon den Eindruck, dass die Polizeibehörden, die in dem Bereich zuständig sind, sich ihr Zuständigkeitsfeld bewahren möchten, indem sie auf diese Art und Weise die Verfahrenszahlen so ein bisschen pushen. Kann man geteilter Meinung sein, ob das vertretbar ist. Die offene Ermittlung im Internet, die ist ja in vielen Bereichen Standard und in vielen Bereichen auch gut nachvollziehbar. Also wenn es um sowas geht wie Foren, wo man sich über Betrugsmaschen austauscht, das gibt es gerade in diesem Hacker-Segment sehr, sehr viel. Oder auch Foren, wo man sich über seine Erfahrungen mit Betäubungsmitteln austauscht und vielleicht sogar noch Händler per PN empfiehlt oder so. Da sind Polizeibeamte sehr aktiv drin und das sind auch regelmäßig die Ausgangspunkte für Ermittlungen, die dann gleich zu einer Durchsuchung führen. Also das Erste, was der Beschuldigte dann von so einem Verfahren mitbekommt, ist tatsächlich die Durchsuchung. Aber im Dopingstrafrecht bin ich der Meinung, kann man das ein bisschen ambivalent betrachten. Das ist nicht auf derselben kriminellen Ebene, so würde ich es mal ausdrücken.
Ja, ich denke.
Vielleicht gleich in dem Zusammenhang mal, wenn das jetzt deinen Klienten bewusst ist, bekommst du da manchmal sowas mit, wie das psychisch wirkt? Also haben die jeden Tag Angst, wenn sie morgens aufstehen, dass jemand, bevor sie aufwachen, schon den Hund erschießt? Oder
tatsächlich,
wie lebt man mit dieser Gefahr?
Tatsächlich gar nicht. Also ich glaube, die meisten gehen davon aus, mir wird schon nicht passieren. Ich glaube, du hast ja auch mal in einem vergangenen Podcast gesagt, wenn man sich anschaut, wie viele potenzielle Konsumenten wir haben und wie viele Strafanzeigen es in dem Bereich gibt oder wie viele Pakete abgefangen werden, ist es tatsächlich verschwindend gering. Wobei ich glaube, jeder kennt da doch mal, also habe ich auch eben gesagt, jeder kennt irgendjemanden, dem schon mal passiert ist. Meistens sind es aber auch dann irgendwie Leute, die ein bisschen bekannteren Namen haben. Hätte ich jetzt mal gesagt, also ich wüsste natürlich jetzt direkt gerade einige so. Ich glaube, man schiebt das immer so ein bisschen von sich, ja. Also mir wird es sicherlich passieren, weil ich passe ja auch. Ich mach's ja ganz clever. So, ich schick's ja zu Oma und der Bruder überweist oder so. Ich habe keine Ahnung, wie sie das alle machen. So. Ist genauso wie mit dem Rauchen und mit dem, sag ich was sauf gesagt, mit dem Alkohol. Mich bringt's nicht um, so, ja. Ich fahre auch mit 180 über die Autobahn, ich mache keinen Unfall. Und so ist es hier auch, glaube ich, ein Stück weit. Die Leute unterschätzen, dass es halt real passieren kann und auch jeden Tag in Deutschland gefühlt irgendwo eine Tür morgens eingetreten wird aufgrund dieses Gesetzes. Was natürlich die Sinnhaftigkeit des Gesetzes, das ist wieder ein anderes Thema. Ich glaube, da sind wir uns einig, dass wir in Deutschland andere Probleme haben, gerade derzeit, die man vielleicht anders verfolgen sollte, anstatt das, was in vielen anderen Ländern. Ich war jetzt letzte Woche ja in Österreich bei einem Athleten von mir. Und er hat auch so ein paar Stories erzählt. Also da war ein Fall auch zum Beispiel ein österreichischer Profiathlet, 100 Ampullen zu Hause. Die Polizei ist dann wieder abgedampft und hat das auch gar nicht mitgenommen, weil der einfach Profi war und das war sein Eigenkonsum für 6 Monate. So, Leute, was wollt ihr? Das ist mein Eigenkonsum. Ich bin Profisportler, ich brauche das. Ah, okay, ist klar, wir fahren wieder. Ciao. So. Ja, so läuft es da. In der Schweiz wird's vernichtet, damit passiert ja auch nichts. Du kannst in der Schweiz legal fahren hier in die, ich weiß nicht, in Zabor, in Zürich ist eins. Also ich habe ja viele Schweizer Klienten, die fahren einfach hin, lassen es kostenlos testen und wissen, was drin ist. Also da wird sogar Gesundheitsprävention betrieben. Ja, weil ich hab vorhin mal wieder so ein bisschen bei Max in der Akademie reingeschaut, die ganzen Triobolan-Analysen. In der Hälfte war ja wieder Troster oder Testo drin, war gar nichts drin. Ja, also da bist du natürlich dann auf der sicheren Seite, weil da kann ja auch mal was ganz Beschissenes drin sein. Ja? Also das ist völlig, völlig zielführend, weil um was geht's denn? Ja, also ich meine, Rauchen und Alkohol.
Da kommen wir ja wahrscheinlich gleich noch im weiteren Verlauf drauf. Du hast gerade einen ganz spannenden Punkt angesprochen, nämlich diese doch sehr, sehr hohe Dunkelziffer. Da würde ich gerade noch mal kurz bleiben, denn kurze Werbung vielleicht an dieser Stelle. Ich habe einen Beitrag zu diesem Growth Book geschrieben, was dieser Tage erscheint. Und da geht's eigentlich um was anderes. Da geht's um die Kronzeugenregelung im Anti-Doping-Gesetz, also so eine Art Denunziantenvorschrift, womit man seinen Arsch retten kann. Wenn das interessiert, der kann sich das Buch kaufen. Aber ich habe im Anfang dieses Artikels auch mal was zu der Statistik geschrieben, wie hoch denn wahrscheinlich so die Dunkelziffer ist. Und das ist schon echt spannend, denn da gibt es zum Beispiel eine Untersuchung vom Robert-Koch-Institut, die dann hochrechnet, also die Zahl derer, die überhaupt Dopingmittel konsumieren, die dürfte so zwischen 1 und 8 Millionen Deutschen liegen. Das ist schon wahnsinnig viel. Selbst wenn man da nur von der 1 Million ausgeht, liegt die Zahl der Ermittlungsverfahren, wo man also auch nachvollziehen kann, statistisch, wie viele Ermittlungsverfahren nach dem Anti-Doping-Gesetz jährlich geführt werden, die liegt so bei 4.000 bis 5.000. Das heißt also, die Dunkelziffer ist wirklich wahnsinnig groß. Was vielleicht auch erklärt, warum so viele sagen, mir kann nichts passieren, weil je nachdem, in welcher Bubble man sich so bewegt, wahrscheinlich aus dem Bekanntenkreis jeder sowas macht und dann doch noch nicht jeder Ärger hatte. Und je nach Region vielleicht auch noch niemand Ärger hatte und das über viele Jahre, dass man sich dann vielleicht doch nicht so Gedanken darüber macht. Sollte man aber, darauf kommen wir wahrscheinlich aber später nochmal zu sprechen, aber du hast gerade schon das Thema angerissen, den internationalen Vergleich, und das ist wirklich extrem spannend. Da gibt es im Prinzip ja zwei Extremfälle. Einmal gibt es die, die sagen, wir lassen das alles gewähren. Wir unterstützen sogar noch sowas wie diese Harm Reduction, indem wir kostenlose Tests anbieten. Das gibt es übrigens auch nicht nur in der Schweiz. Das ist natürlich ein total interessanter Ansatz, wobei in diesen Staaten häufig dann zumindest mal das Handeltreiben verfolgt wird oder die Herstellung verfolgt wird, aber der Endkonsument sozusagen nicht verfolgt wird. Das hat natürlich, wenn man es aufs deutsche Verfahren runterbrechen würde, zur Folge, dass der allergrößte Teil der Verfahren nicht geführt würde. Wenn man also hier von 4.000 bis 5.000 Verfahren ausgeht und nach der Statistik, die es seit 2021 gibt, in diesem schönen Evaluierungsbericht zum Anti-Doping-Gesetz, ja 80-90% nur Breitensportler betroffen sind, die das Zeug für sich selber gekauft haben oder besessen haben, dann dürften ja da schon viele tausend Verfahren an Ermittlerkapazitäten frei werden, wenn man sich auf die diese Fälle beschränken würde.
Du kannst ja mal kurz was zu diesem Evaluationsbericht sagen. Ich habe den auch vor ein paar Jahren gelesen, als der rauskam. Eigentlich ist das ja so ein bisschen eine Ohrfeige für die damals das Gesetz konzipiert haben. Da steht ja eigentlich auch drin von Staatsanwälten, dass es eigentlich so komplett am ursprünglichen Ziel vorbeigeht und dass eigentlich im Prinzip die Leute vor Gericht stehen, die man eigentlich gar nicht treffen wollte. Und die man treffen wollte, die sind eigentlich nach wie vor
schon vor.
Das ist komplett sinnfrei, das Gesetz eigentlich.
Ja. Also das ist, wenn man das mal so nachverfolgt, auch die ganze Gesetzgebung, bis man das erstmal im Arzneimittelgesetz hatte, in den Strafvorschriften und dann im neu geschaffenen Anti-Doping-Gesetz normiert hat. Ausgangspunkt war ja immer, dass man den sauberen Leistungssport haben wollte, dass man halt sagt, das soll die Fairness im Sport beflügeln. Da gab es damals, da war ich selbst noch im Studium, Diskussionen zum Thema, soll man einen Sportbetrug einführen, zum Beispiel als Straftatbestand oder sowas. Da ging es also wirklich konkret darum, dass jemand sich Preisgelder erschleicht, in Anführungsstrichen, indem er dort einen unfairen Vorteil hat gegenüber den Athleten, die nicht dopen. Und dann kommt natürlich raus, Jahre später in der Evaluierung, im Bereich des Spitzensports, wo das zum Teil ja international auch durch die Staaten selbst gefördert wird, durch Dopingprogramme mit Unterstützung von Ärzten, mit Trainingslagern im Ausland, wo man nicht so schnell von der WADA erreicht werden kann und so weiter und so fort, da erreicht man überhaupt keinen, wenn das staatlich initiiert ist sozusagen.
Ja.
Aber wenn man sagt, wir machen ein legales Selbstdoping, aber wir erfinden eine Mengenverordnung, in der nur Sachen drinstehen, die man in dieser Menge nicht erwerben kann, liegt es ja auf der Hand, wen man erwischt. Den dummen Freizeitsportler, der sich irgendwas bestellt, weil er nicht den Zugang zu so einem Ärztenetz und zu einem systematischen Staatsdoping sozusagen hat. Und sei es jetzt auch nicht vergleichbar mit der DDR oder so ein Staatsdoping heute, aber es ist schon so, dass im Spitzensport die Möglichkeiten unstreitig anders sind. Das erzählt einem ja alle Jubeljahre irgendein Aussteiger, Jan Ulrich vielleicht auch, wenn man sich das mal durchliest oder so. Da sind die Möglichkeiten ja schon ganz anders. Und da ist auch die Verzahnung zwischen Verletzungsprophylaxe oder auch einfach Verletzungstherapierung durch Medikamenteneinsatz und Leistungssteigerung so eng, dass es schon schwierig wird, da überhaupt irgendwas aufzumachen, was ins strafrechtliche Raster fallen würde. Wohingegen natürlich jeder, der noch nicht mal einen Arzt hat, der sich mit dem Thema beschäftigt, im Regen steht. Und wenn er einen Arzt hat, dann kann es schlimmstenfalls ja auch so kommen, dass der Arzt selber sich strafbar macht, indem er den Freizeitsportler unterstützt, weil er gar nicht weiß, was er machen müsste, damit er das als Quality Aging zum Beispiel deklarieren kann. Da gibt es Möglichkeiten, es wird auch getan, aber das ist dann leider, muss man sagen, auch wieder sehr häufig eine Geldfrage, denn diejenigen, die sich das leisten können, und das hat mir neulich auch ein Telemediziner gesagt, da gibt es wohl Urologen, die da pro Stunde 400 Euro nehmen für eine Beratung über Quality Aging, denen natürlich diese Telemedizinpraxen ein Dorn im Auge sind. Wenn man sich das leisten möchte, ist man sicherlich, was das Rechtliche angeht, auf einer sichereren Seite. Aber hat natürlich nicht jeder den Zugang zu sowas oder die finanziellen Mittel.
Ich hätte jetzt fast gesagt, es ist immer noch billiger
überall. Das ist auch so eine Diskrepanz.
Ich hätte jetzt fast gesagt, es ist noch billiger als bei allen, Mike.
Und der kann nichts verschreiben.
Ja, genau.
Dachte ich jedenfalls, weiß ich nicht. Keine Ahnung, aber er hat Rabattcode irgendwo.
Bestimmt.
Egal, das. Ja, du hast es schon angesprochen mit der Schweiz. Genau, bei der Schweiz war es so, das hatten ja auch schon Schweizer gesagt, dass es da Mutmaßungen gibt, ob der Staat das nur so als Honeypot aufzieht, um zu sehen, welche Dopingmittel gerade im Verkehr sind und so. Aber wenn es dann privat jedenfalls beim Endverbraucher nicht bestraft wird, gut, dann kann er sich da trotzdem sicher sein, dass er das prüfen lassen kann.
Aber
es ist sagt ähnlich übrigens auch in den Niederlanden, und da ist es tatsächlich so, das hat mir mal ein Kollege beschrieben, dass es dann, wenn es Ärger gibt, in Anführungsstrichen, im Verwaltungsrecht spielt und nicht im Strafrecht. Das wäre also so ähnlich, wie es bei uns im Arzneimittelstrafrecht ist. Da gibt es dann halt im Zweifel irgendeinen Bescheid, vielleicht auch mal irgendein Bußgeld oder sowas. Das wäre dann halt in Deutschland ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, was ja tendenziell eher näher am Strafrecht ist als am Verwaltungsrecht. Aber es hat jedenfalls keine Kriminalstrafe zur Konsequenz. Man ist also nicht vorbestraft, hat nicht irgendwelche Probleme beim Reisen oder sowas, wenn man da häufiger mit dem Gesetz in Konflikt kommt. Das ist also auch ein ganz interessantes Modell. Wobei der Kollege auch meinte, das wird eigentlich geduldet. Also es gibt dort Vorschriften, wie man das durch irgendwelche Bescheide dann ahnden könnte. Aber es wird nicht gemacht. Das ist in Kanada wohl auch so, dass halt der Besitz für den Eigenbedarf einfach nicht sanktioniert wird, obwohl es da Möglichkeiten gäbe. Und ohne, dass ich es jetzt von Kollegen oder Betroffenen gehört habe, ist es in großen Teilen Europas wohl auch so, zumindest in den Staaten, aus denen ja auch regelmäßig irgendwelche Dopingmittel nach Deutschland gesendet werden, denn der Beobachtung nach bleiben die Händler, die das machen, ja auch unbehelligt, was in Deutschland natürlich überhaupt nicht der Fall wäre. Also die paar Fälle, die man so kennt, die Kraftbude oder Kettcafé oder so, die sind ja auch schon jahrelang bekannt, und da gibt es bis heute Verfahren, die aus irgendwelchen Chatprotokollen herrühren. Das ist natürlich schon krass. Allerdings muss man es, um es komplett zu machen, das Bild vielleicht auch nicht unerwähnt lassen, dass es auch genau das Gegenteil gibt international im Vergleich. Es gibt also auch Staaten, die das noch viel, viel strenger handhaben, als es hierzulande der Fall ist. Genau, also insbesondere Schweden, Norwegen, Dänemark sind da sehr, sehr streng, die also auch den Besitz, egal in welcher Menge, unter Strafe stellen. Was zum Beispiel auch dazu führt, dass man da in bekannten Fitnessketten einfach rausfliegt, wenn man aussieht, als würde man sowas konsumieren, weil die Betreiber sagen, ich will mir den Ärger nicht antun, dass hier regelmäßig durchsucht wird, weil die vielleicht dealen oder irgendwas mit dabei haben, was sie da direkt konsumieren möchten. Dieses andere Extrem gibt's halt auch noch. Soll in Australien auch so sein, aber da fehlt mir der Einblick.
Ist aber auch zu weit weg, genau.
Für uns vielleicht jetzt nicht so interessant ist, als man es vielleicht von der Schweiz annehmen könnte, wenn man sich überlegt, wohin man auswandert, um da in Ruhe seinen Sport betreiben zu können.
Ich hätte 10 Kilometer.
Also wir können ja vielleicht mal festhalten, dieses ganze Thema Harm Reduction durch saubere Präparate, und man könnte es ja sogar noch weiterführen, wenn es denn nicht nur nicht verboten wäre, sondern vielleicht auch in der Gesellschaft ein Stück weit anerkannter oder normalisierter, dann wäre sicherlich auch das Thema Blutwerte nicht ganz so außen vor, wie es heute erscheint. Heute ist es doch immer noch so, jedenfalls im Fitnessstudio, wenn man nicht Anschluss an die unmittelbare Wettkampfszene hat, da habe ich wirklich den Eindruck, dass es sich verbessert hat. Aber so im Großen und Ganzen, diejenigen, die sich irgendwas online bestellen, das konsumieren und sich da vielleicht bei McFit oder so mit dem Trainingskumpel austauschen, von denen macht nach meinem Eindruck überhaupt keiner irgendwelche Blutbilder oder Arztbesuche, sondern die lassen es einfach geschehen. Ich denke, da würde eine andere Rechtslage auch was
machen können. Ja, also ich sag mal so, ich würde es ein bisschen altersabhängig machen. Also ich sehe es tatsächlich so, dass bei jüngeren Menschen das tatsächlich ein Riesenproblem ist. Da guckt keiner nach dem Blutbild. Meistens sieht es ja auch da noch nicht so schlimm vielleicht aus, weil der Körper das dann noch eher toleriert. Im Alter sieht es halt wieder ein bisschen anders aus. Also die meisten, die jetzt ein bisschen älter sind, also ich habe ja gerade auch so einen Schwerpunkt bei, ich sag mal, Ü35, und die haben wirklich die kommen auch zu mir, weil die Gesundheit wichtig ist. Ja, ich sag ja auch immer, wenn du jemanden brauchst, der dich vollhaut, dann gehst du woanders hin. Sondern es geht immer darum, angemessene Methoden zu wählen, und das Thema Gesundheit spielt eine ganz wichtige Rolle, weil im Ende des Tages keiner verdient mit diesem Sport Geld. Auch ein Urs oder ein Mike, die werden wahrscheinlich mehr Geld für Medikamente ausgegeben haben, als am Preis gewonnen haben. Ja, also ganz klar. Auch selbst die werden davon nicht leben können, rein von dem Preisgeld. Urs natürlich über Social Media gar keine Frage. Großer Player. Deshalb auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Und ich sehe da schon, dass die Leute da sehr, sehr vernünftig sind, gerade so in der Altersgruppe. Ein spannendes Thema, was ich noch auch einbringen wollte, was meine Erfahrung ist, gerade weil wir das Thema Schweiz hatten. Wir haben ja dort ein bisschen andere Rechtslage. Jetzt die Frage, was ist die Konsequenz dieser Rechtslage, wenn man es ein bisschen liberaler gestaltet? Wird es dann besser, wird es dann schlimmer? Weil das, was ich sehe in der Schweiz und auch teils in Österreich, wo es ja auch scheinbar liberaler ist, dass das, was ich sehe, was Kunden mitbringen, teilweise wirklich so ist. Ne? Also ich habe das Gefühl, in Deutschland sind die, weiß ich, ob die Aufklärung in Deutschland besser ist oder aufgrund der Gesetzeslage, dass die Leute vorsichtiger sind mit dem Missbrauch dieser Substanzen. Also in der Schweiz habe ich das Gefühl, da ist gar kein Wissen da oder ist es einem scheißegal, wie alt man wird, ehrlich gesagt. Ja. Also das beobachte ich tatsächlich immer und immer wieder. Ich sitze ja direkt an der Grenze. Ich habe halt wirklich nicht wenige Schweizer. Und da sehe ich das wirklich sehr, sehr häufig. Jetzt nicht über alle, also alle in meinem Team jetzt bitte. Ich meine jetzt euch wahrscheinlich gerade nicht. aber es ist tatsächlich was, das mir auffällt, dass es im Vergleich zu Deutschland weitaus gravierender ist. Ist das jetzt die lockere Rechtslage? Ist es der fehlende Wissensstand? Oder ist es Zufall? Na, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, hast du da eine Meinung dazu?
Kann man bestimmt spannend Vergleiche ziehen zur Legalisierung von Drogen beispielsweise. Mhm. Es gibt ja Staaten, in denen auch schon länger Cannabis legal ist, auch anders und ich sag mal weitreichender legalisiert ist als jetzt bei uns durchs Konsum-Cannabis-Gesetz, also gerade in Holland beispielsweise.
Genau, stimmt, ja.
Wie sich das so auswirkt, ob das zum Beispiel dazu führt, dass die Menschen argloser Cannabis konsumieren. Also ich war mal in Amsterdam und hatte den Eindruck, das ist tatsächlich so.
Zumindest ja, hatte ich kann ich bestätigen, wie man auch den da.
Eindruck, dass das da wirklich, also auf einer Stufe steht mit irgendwelchen Alkopops unter 16-Jährigen.
Ja.
Das ist schon wieder eine Frage, ist das gut oder schlecht? Es ist auf jeden Fall dann so, dass man sich darüber weniger Gedanken macht, weil man vielleicht im Hinterkopf hat, ja, vielleicht hat sich der Gesetzgeber doch was dabei gedacht, dass er das verbietet. Vielleicht ist das gefährlich oder sollte man da irgendwie dreimal drüber nachdenken, ob man das macht, jetzt nicht nur aus Angst vor Strafverfolgung, sondern auch, weil man sich über Konsequenzen Gedanken macht, die es ja vielleicht hat und die der Grund dafür sind, dass man es nicht machen soll. Das ist natürlich aber ein Scheinargument, wenn man sich überlegt, ich kann mir auch ein Kilo Salz kaufen und könnte das auf einmal konsumieren. Ist aber nicht gesund.
Ja.
Deswegen wird man es wohl nicht machen. Ich kann mir auch Schnaps kaufen oder Zigaretten und solche Dinge und ja,
ist schwer, man
schwer. In dem Feld das Argument nicht weiter, jedenfalls nicht allzu lange.
Ja.
Was auf jeden Fall sinnvoll wäre und was ja jetzt in Eigeninitiative schon vielfach gemacht wird, gerade jetzt in der Nationalakademie zum Beispiel, die Sache, Produkte testen zu lassen, ob da wirklich das drin ist, was draufsteht, ob auch genauso viel drin ist, wie es draufsteht, ob man also nicht beschissen wird und ob man sich vielleicht auch nicht unbewusst was anderes einverleibt, gerade für Frauen vielleicht interessant, die jetzt, gerade angesprochen, die sich einen Primobolan kaufen wollten und jetzt ist da aber ein Testosteron-Enantat drin oder so.
Was jetzt ja häufig.
Ist ja vielleicht dann doch ein Unterschied und ist vielleicht auch nicht ganz unwahrscheinlich, dass das passiert. Da hätte natürlich eine andere Rechtslage zur Folge, dass man das deutlich einfacher bewerkstelligen könnte und dafür jetzt auch nicht ein geschlossenes Forum bräuchte. Nehme ich mal an, die Schweiz ist ja das beste Beispiel dafür.
Genau.
Das könnte ja sogar so weit gehen, dass man auch in dem Bereich in Anführungsstrichen Vorsorgeuntersuchungen durchführen kann. Ein Alkoholiker, der kann sich auch die Leberwerte untersuchen lassen und da wird nicht gesagt, du musst das selber bezahlen. Ist auch eine Überlegung. Wer ein Skifahrer, der das Bein bricht, der wird auch behandelt. Da wird nicht gesagt, der hätte es ja nicht fahren brauchen. Jetzt bezahlt es alleine. Oder Skifahren ist verboten. Ach, du bist Ski gefahren. Da werden wir dich mal nicht behandeln, sondern dich vor das Strafgericht zerren. Ja, das klingt vielleicht für einige, die jetzt hier nicht so in der Bodybuilding-Bubble verhaftet sind, etwas fernliegend. Aber wenn man da dreimal drüber nachdenkt, halte ich die Vergleiche gar nicht für so schlecht.
Ja.
Es gibt übrigens ein ganz lustiges Argument, was ich auch für völlig schwachsinnig halte, nämlich das Argument, Deutschland ist durch internationale Verträge verpflichtet, sowas wie die WADA aktiv zu fördern, weil man sich dort dem fairen Sport verpflichtet hat. Das eine schließt das andere ja gar nicht aus. Wenn ich sage, ich möchte an einem sauberen, beispielsweise olympischen Sport teilnehmen und ich unterwerfe mich deshalb freiwillig solcher Testverfahren und ich sage auch, ich nehme keine Dopingmittel und bin bereit, das regelmäßig überprüfen zu lassen, da fände ich zum Beispiel den Ansatz mit so einem Paragraphen wie dem Sportbetrug viel, viel sinnvoller, als jetzt am Doping anzuknüpfen. Da würde ich einfach da anknüpfen, dass derjenige bescheißen möchte. Im Bodybuilding, wenn es nicht gerade bei der GmbF ist, will man in der Regel nicht bescheißen, wenn man da mitmacht, sondern da wird darüber einfach überhaupt nicht gesprochen. Das ist also kein Ausschlusskriterium. Man kann das ja genauso lassen. Und ich denke auch nicht, dass die Sportarten, die jetzt in dem Bereich besonders gefährdet sind, in nächster Zeit olympisch werden. Im Gegenteil, es ist ja sogar andiskutiert, solche Enhanced Games durchzuführen oder zu organisieren, weil es dafür auch einen Markt gibt, dass Zuschauer sagen, ich will mal sehen, wie weit das wirklich geht im
100-Meter-Lauf
oder Weitsprung oder sonst was, wenn man wirklich alles rausholen darf. Da wird der eine oder andere sagen, die machen es doch sowieso schon, nur die Dummen werden erwischt. Aber vielleicht stimmt's auch nicht. Vielleicht machen es auch viele nicht, die einfach sagen, ich mach's nicht, weil ich's nicht darf.
Ja,
also das könnte man ja dann parallel laufen lassen.
Also ich würde sagen,
Bereich.
Also ich würde sagen, dass der Spitzensport außer vom Bodybuilding heute auf jeden Fall sauberer ist als vor 20 Jahren. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber kann doch nicht auch sein, ich nehme 10 Jahre alles zurück. Ist alles wirklich schwer. Das ist aber auch ein spannender Punkt, weil ich jetzt gerade mit den Jahren das sage. Wie lange ist denn da eigentlich die Verjährungsfrist für, ich weiß nicht, Beschaffung, Besitz von illegalen Substanzen in einer Menge, die halt relevant ist, strafrechtlich? Gibt es da irgendwie Verjährungsfristen? Wie ist das da?
Ja, es gibt die Verjährungsfristen, die im allgemeinen Strafrecht ja generell gelten. Übrigens anders im Steuerstrafrecht, die sind viel, viel strenger. In der Abgabenordnung zählen nämlich die besonders schweren Fälle und die darin benannten Strafrahmen bei der Berechnung mit. Das ist im allgemeinen Strafrecht und auch im Dopingstrafrecht nicht so. Das heißt, wenn es eine Vorschrift gibt, wo drin steht, diese Straftat ist im Höchstmaß mit einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren bedroht, dann ist die Verjährung, die absolute Verfolgungsverjährung, wenigstens dann, wenn das Doppelte dieser Frist verstrichen ist. Das wären dann 6 Jahre. Allerdings gibt es ein paar tückische Ausnahmen. Es gibt einmal das Unterbrechen der Verjährung. Die Unterbrechung bedeutet nicht, dass da ein Stück fehlt, sondern Unterbrechung heißt, mit jedem Unterbrechungstatbestand beginnt die Frist von neuem. Das heißt also, wenn ich schon 2 Jahre und 11 Monate rum habe und jetzt erfolgt eine Unterbrechung, beispielsweise durch eine Anklage, dann gehen wieder 3 Jahre los. Und das ist dann gedeckelt mit den 6 Jahren. Aber da ist es wohl schon möglich, die Hauptverhandlung noch durchzuziehen. Also man hat dann nicht noch einen Monat Restlaufzeit, sondern es geht dann eine neue Verjährungsfrist los, die dann halt durch diese Höchstgrenze, das Doppelte, gedeckelt ist. Aber es gibt auch noch was anderes, nämlich das Ruhen der Verjährung. Und da gibt es tatsächlich dann Zeiträume, die nicht eingerechnet werden. Das betrifft vor allem so Fälle, wo jemand für das Strafverfahren nicht erreichbar ist, weil er sich zum Beispiel der Strafverfolgung durch Flucht entzogen hat. Dann kann es auch sein, dass die Verjährung ruht und dann kann die viel, viel länger werden. Also das Thema der Verjährung, insbesondere der Verfolgungsverjährung, ist schon nicht so ganz einfach für den Laien zu durchforsten. Kleiner Witz an dieser Stelle, versucht mal mit dem neuesten ChatGPT-Modell in Erfahrung zu bringen, wann welche Straftat verjährt. Sagt mal, am so und so vielten wurde das und das gemacht. Wann ist das denn spätestens verjährt? Das ist so komplex, dass auch dieses Large Language Model keine vernünftige Lösung finden wird, sondern da kommt immer was Falsches raus. Und wenn man dann darauf hinweist, was er noch bedenken soll, dann kommt, ach, vielen Dank, darauf muss man auch noch achten, dann kommt vielleicht dieses raus, ist auch wieder falsch. Da sollte man sich also nicht in falscher Sicherheit wiegen. Und was auch ganz oft auffällt in Strafakten, wenn jetzt Verfahren wirklich schon sehr alt sind, dass dort an irgendeiner Stelle mal ein Staatsanwalt die Verjährung berechnet hat. Und das läuft dann immer so, dass er das sagt, was ich gerade gesagt habe, was also der Höchstrahmen wäre. Und dann sagt er, wenn er Glück hat, na gut, das ist jedenfalls das, ist noch nicht erreicht. Aber schon zu prüfen, ob zwischendurch, wenn es jetzt meinetwegen 4 Jahre her ist, die Tat, ob es zwischendurch einen verjährungsunterbrechenden Tatbestand gegeben hat, das ist schon für viele sehr schwierig. Also kann es sich lohnen, da schon mal hinzugucken. Vielleicht ist ja verjährt. Vielleicht ist ja die Unterbrechung erst nach 3 Jahren und 1 Monat eingetreten, ja, und dann wäre es zu spät. Also das ist total spannend und eben auch schwierig abschließend zu bewerten, weil man zum Teil die Unterbrechungstatbestände gar nicht kennt, wenn man jetzt ohne Aktenkenntnis so gefragt wird zu einem konkreten Fall. Und beim Ruhen der Verjährung halt auch schwierig teilweise. Und das ist ja extra so gemacht. Also der Gesetzgeber hat sich einerseits gedacht, irgendwann muss man die Bücher zumachen können und irgendwann muss man auch wieder ruhig schlafen können, außer bei Mord. Mord verjährt nicht, steht immer noch genauso im Gesetz. Aber umgekehrt soll natürlich auch nicht so einfach sein zu sagen, ich mache jetzt den großen Reibach und dann hau ich 10 Jahre ab und dann läuft alles weiter. Das insbesondere in Steuerstrafsachen. Ich hatte mal bei irgendeinem besonders schweren Fall einfach so aus Spaß überschlagen, was die höchstmögliche Verjährung mit allen Unterbrechungstatbeständen gewesen wäre. Das waren 33 Jahre.
Geil.
Also wer sich dann 33 Jahre verborgen hält, der hat, glaube ich, dann trotzdem sein Leben gelebt und ist dann vielleicht der Strafverfolgung entkommen, aber auch allem anderen, was er sonst in der Zeit hätte Sinnvolles machen können. Kurzer Exkurs zum Thema Verjährung. Ja, wir waren aber beim Thema Legalisierung des Dopings. Scheinargumente hatten wir schon ein paar angesprochen. Aber vielleicht sollen wir doch noch auf ein paar Argumente eingehen, wenn es da welche gibt, die für Strafbarkeit des Dopings sprechen. Da fällt mir als spontan als Argument ein, ja, es mag auch 1 Kilo Salz käuflich zu erwerben sein und auch Skifahren ist gefährlich und Alkohol trinken ist nicht so gesund. Aber Doping ist halt auch nicht so gesund. In der letzten Folge hatten wir uns ja, in der vorletzten Folge, ausführlich darüber unterhalten, wie mitunter doch recht frühzeitig Bodybuilder versterben, ja, durch das Thema Medikamentenmissbrauch im weitesten Sinne. Und die Volksgesundheit als Schlagwort ist ja auch ein Verfassungsziel, wenn man so will, jedenfalls ein wohl legitimes Anliegen des Gesetzgebers. Und wenn es denn so sein sollte, dass man zu dem Ergebnis käme, das führt, wenn nicht zwingend, aber jedenfalls doch in sehr vielen Fällen dazu, dass man sein Leben verkürzt oder anderweitige Risiken heraufbeschwört, ist es dann nicht vielleicht doch sinnvoll, das zu verbieten? Und da sind wir schon wieder, denke ich jedenfalls, an dem Punkt, wo wir schon beim Thema Sicherheit und Verfügbarkeit von Dopingmitteln waren. Denn das ist ja ein zweischneidiges Schwert. Wenn ich es legalisiere, dann kann ich zumindest mal sicherstellen, dass die Personen wissen, was sie da konsumieren. Dass vielleicht sogar eine Forschung in dem Bereich möglich wird, zum Beispiel zu Langzeitfolgen. Wer würde sich denn jetzt an einer Studie beteiligen, wo 1000 Männer gefragt werden, ihr nehmt mindestens 2 Gramm Anabolika die Woche, ja, das doch mal 20 Jahre lang monitoren. Na, wird keiner mitmachen wahrscheinlich, also wäre auch schön.
Schwierig, schwierig.
Aber ja, vielleicht wären solche Studien ja auch von Vorteil und könnten vielleicht sogar dazu führen, dass man ein paar Erkenntnisse gewinnen würde, die ja einerseits vielleicht denen in die Hände spielen, die sagen, man sollte es verbieten,
ja,
vielleicht aber auch nicht. Vielleicht auch denen, die sagen, wenn man es mit möglichst anderen Medikamenten zur Verminderung oder Vermeidung von Nebenwirkungen konsumiert, ist es vielleicht gar nicht so schädlich, wie man denkt. Nur so als Denkansatz, das ist halt ein Problem, was von vornherein ausgeschlossen ist, wenn man es gar nicht konsumieren darf. Und das ist ja faktisch so, wenn man es nicht besitzen darf in den Mengen, ja, in denen es konsumiert wird.
Ja. Ja.
Das heißt also, dass das Gesundheitsargument kann man von beiden Seiten spielen. Da könnte man sagen, es ist für die Volksgesundheit super, wenn ungesunde Sachen verboten sind. Aber wenn ungesunde Sachen auch verboten zum Trotze immer wieder gemacht werden, ist es vielleicht für die Volksgesundheit besser, wenn das in einem
kontrolliert abläuft,
medizinisch überwachten Umfeld, ja, gemacht wird.
Ja, ja. Ja, es ist schwierig. Was halt auch noch so ein Punkt ist, kurze Werbeunterbrechung für alle, die durch zu viel HGH oder zu viele Kohlenhydrate Probleme haben mit ihrem Blutzuckerspiegel. Der Berberin GDL-Komplex kann hier Abhilfe schaffen. Berberin erhöht die Insulinsensitivität und kann den Blutzucker nach unten regulieren. Nebeneffekt sind auch zum Beispiel eine verbesserte Verdauung, Verbesserung des Cholesterinprofils und auch eine Unterstützung sogar beim Fettabbau. Enthalten sind auch zum Beispiel Zimt und Chrom, die hier ebenfalls sehr, sehr wirksam sind. Also wirklich ein sehr, sehr potentes Produkt, preis-leistungsmäßig absolut unschlagbar. Zu jeder Mahlzeit eine Kapsel und ihr werdet den Unterschied feststellen. Macht gerne mal eine Messung vom Blutzuckerspiegel oder von euren Blutzuckerwerten vor und nach der Supplementierung mit diesem Produkt. Gerne auch den HbA1c-Wert, also den Langzeitblutzuckerwert, mal analysieren. Auch dieser wird sich verbessern. Berberin wirkt in Studien ähnlich effektiv wie das Medikament Metformin. Also auf jeden Fall ein Must-Have für alle, die HGH missbrauchen oder auch alle schweren Athleten, die sehr viele Kohlenhydrate in der Off-Season konsumieren müssen. Ich bin mega davon überzeugt. Wie gesagt, probiert es gerne aus, lasst ein Feedback da und jetzt Spaß im weiteren Video.
Die eventuelle Schädigung von extern. Also ich sag mal, Thema Trenbolon in der Wettkampfvorbereitung, die Auswirkungen auf die Beziehung. Ja, also da gibt es ja vielleicht auch mal den Fall, dass jemand dann gewalttätig wird, weil er halt, ich sag mal, psychisch komplett verändert ist. Das sind ja Szenarien, die gibt es ja. Ja. Also ich habe die jetzt zwar so auch noch nicht erlebt, weil ich da auch mit so gewissen Dingen auch sehr zurückhaltend agiere im Coaching. Aber ja, ich glaube, du hast so Fälle schon, sehe ich schon mitbekommen und ich habe sie auch schon mitbekommen. Das heißt, das ist jetzt keine wilde Geschichte, die wir uns hier ausdenken, sondern das ist traurige Realität. Ich habe tatsächlich gerade eine Anfrage heute bekommen, wo ich ein Gutachten schreiben soll, wo jemand seine Partnerschaft sozusagen verloren hat, weil er so im Trenbolon Wahnsinn war. Und jetzt soll ich eine wissenschaftliche Stellungnahme dazu schreiben, was halt passieren kann, ja, wenn man Trenbolon in sehr hoher Dosierung missbraucht. Ja. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Also, wie gesagt, das ist ein realer Fall jetzt bei mir. Ist kein Athlet von mir, aber kam heute tatsächlich per E-Mail die Anfrage rein. Also, sowas gibt es. Ja. Und das ist natürlich auch so, ich sag mal, im Worst Case kann das natürlich auch, weiß ich nicht, kann man seinen Partner umbringen im Trenbahn? Keine Ahnung, kann wahrscheinlich passieren. Selten, aber ist ja auch nicht unmöglich.
Ehrlich gesagt und glücklicherweise aus eigener Anschauung nicht nachvollziehen, aber es mag Personen geben, bei denen, sagen wir mal, in der Persönlichkeit angelegte negative Charakterzüge extrem verstärkt werden
durch
den Einsatz bestimmter Medikamente, was vielleicht auch gleichlaufend ist mit der Anwendung von Drogen im weitesten Sinne. Und da gibt's ja auch viele Dinge, die jetzt nicht im Betäubungsmittelgesetz verboten sind in irgendeiner Anlage, sondern die man als verschreibungspflichtiges Medikament in irgendeiner Indikation bekommen kann, die trotzdem solche schlimmen psychischen Nebenwirkungen zutage fördern.
Ja.
Auch da wäre es ja möglicherweise sinnvoll, wenn das Ganze erlaubt wäre, ein ganz anderes Monitoring durchzuführen. Das geht ja schon mit der Dosierung los, weil ja manche der Meinung sind, die müssten da 200 Milligramm pro Tag nehmen und vielleicht ist da mehr drin, vielleicht ist da weniger drin, vielleicht ist was anderes drin, vielleicht ist auch was drin, wobei bei Trenbolon, das ist, glaube ich, ein teurer Wirkstoff, vielleicht ist es eher doch was weniger aggressiv machendes drin, wenn es gepanscht ist. Auf jeden Fall wäre das aber wieder genau derselbe Pfad, den man da argumentativ einschlagen könnte, dass man, wenn diese Dinge legal wären, eine ärztliche Überwachung gewährleisten könnte, auch was sowas angeht. Übrigens ganz spannendes Thema mit dem Gutachten. Ich kenne tatsächlich Fälle, in denen man Schuldausschließungsgründe geltend machen wollte bei schwerwiegenden Straftaten, bei Tätern, die über Jahre Anabolika konsumiert haben. Vielleicht habe ich demnächst mal einen Gutachtenauftrag für dich. Spielt aber im Dopingstrafrecht keine Rolle, sondern eher in Kapitaldelikten, also Mord und Totschlag und solchen Dingen. Ja. Wir waren gerade schon bei dem Thema Kontralegalisierung sozusagen. Fällt dir noch irgendwas ein, was für die Verbotsnormen im Dopingstrafrecht sprechen könnte?
Ja gut, wie gesagt, du hast gesundheitliche Risiken natürlich, du hast auch den Druck natürlich, dadurch, wenn du, also ich sag mal so, nur als Beispiel, es ist auch ein reales Szenario, was ich jetzt auch schildere, du möchtest Wettkampf-Bodybuilding bestreiten, bist aber auf einer medizinischen TAT, die auch wirklich notwendig ist, aufgrund von irgendeiner Erkrankung, und dann bekommst du sozusagen das Feedback von der GmbF, du darfst dort nicht starten. Also nicht so wie in anderen Sportarten, wo du eine Ausnahmegenehmigung bekommen kannst. Also Lance Armstrong ist wahrscheinlich das bekannteste Beispiel, Tour de France, Luft erfahren, obwohl er auch Testosteron bekommen hat. Bei der GmbF darfst du mit Testosteron nicht starten. Du hast natürlich auch einen Vorteil in der Prep, weil dein Testosteron-Level natürlich nicht abfällt, wenn du es von außen zuführst. Also es ist schon nicht ganz unberechtigt, aber es ist auch natürlich eine Abweichung von den normalen WADA-Standards. So, das zieht dich natürlich dann dahin, dass du sagst, okay, jetzt muss ich einfach Weltkampf-Bodybuilding mit den normalen Leuten in den normalen Verbänden machen, die alle natürlich unterstützt sind oder fast alle unterstützt sind. Da ist der Druck natürlich jetzt ein anderer, vielleicht auch zu solchen Mitteln zu greifen, weil man auch mithalten möchte, ja. Also das ist natürlich auch was, wo du auch dann mehr oder weniger diesen, also ich todsicher, früher Team Telekom, diese Zeit, ich habe auch einen Kollegen, der ist sehr, sehr weit gekommen im Radsport, und der sagt, wenn er damals zur richtigen Zeit dabei gewesen wäre, er wäre auch mitgeschwommen. Die hatten damals da auch alle einen Druck, die hatten nur die Frage, entweder verliere ich meinen Job und kann wieder, ich sag jetzt mal, Zeitung austragen, oder ich mache das Spiel mit und fahre die Tour de France und gewinne vielleicht eine Etappe und bin halt der Star in Deutschland. Ja, das ist halt schon auch eine schwierige Entscheidung.
Das ist ein ganz, ganz, ganz spannender Punkt, wenn man sagt, Kontra-Doping-Legalisierung. Das wäre ja quasi dann, wenn man es zu Ende denkt, auch so, dass jeder sich sagen würde, in jeder Sportart, wenn das alles legal ist und wenn das alle anderen auch machen.
Ja, also den Druck, den
dann zum Beispiel auch mehr, um mithalten zu können. Ja. Das ist vielleicht sogar wirklich ein ganz starkes Argument gegen eine generelle Legalisierung, wobei man natürlich dann auch wieder sagen könnte, genau wie Vorschlag unterstützte Olympiade und naturale Olympiade sozusagen, da muss man sich halt dafür eine Liga in Anführungsstrichen entscheiden, und in der Liga, in der dann so ein Sportbetrug beispielsweise im Raum stehen könnte, da muss dann auch konsequent getestet werden, und dann kann es natürlich nicht sein, dass man da milde walten lässt, wenn man sich extra schon so entschieden hat, dass der Sportler frei wählen darf, ob er dann seinen Sport unterstützt ausführen möchte oder nicht. Also die Idee hat schon Charme, finde ich. Was da vielleicht so ein bisschen mit reinspielt, was ja auch immer als Argument gebracht wird, ja, wenn das legal wäre, dann würde es ja wieder staatlich gefördertes Doping geben, wie in Sowjetrussland oder in der DDR, und machen wir uns nichts vor, in der BRD, im Kalten Krieg jedenfalls wohl auch. Ja. Bloß die Skandale, die man in jüngerer Zeit mitbekommen hat, die waren ja lange nach 1990 folgende. Das heißt, das gab es auch danach und das gibt es vielleicht auch immer noch. Es ist nur nicht bekannt geworden bislang. Und irgendwann gibt es vielleicht wieder mal einen Skandal und dann fliegt es auf. Und das muss ja auch kein staatlich gefördertes Doping sein, sondern am Ende ist dann wahrscheinlich eher Anstoß, dass der Sponsor gerne gewinnen möchte. Und wenn da jemand Millionen in so einen werbeträchtigen Sport reinpumpt, auch bereit ist, in solche Programme zu investieren, wenn es denn so ähnlich gemacht wird, wie es ja da mit diesem spanischen Arzt beispielsweise gemacht wurde. In dieser Riege wird es vielleicht auch noch andere Höhentrainingslager geben, die auch heute noch besucht werden. Da gibt es ja immer wieder Spekulationen zu diesem Thema.
Ja, aber ich sag mal, damals gab es 2 Jahre Sperre, heute sind es 4 Jahre, und ich sag mal, so diese Sportgerichtsbarkeit, die fand ich eigentlich immer ganz klasse, als es dann gekippt ist und in der Theorie ein Spitzensportler, und ich sag mal, diese Dopingtests, also ich sag mal, das Thema Pechstein kennst du auch bestimmt, den Fall, ich weiß gar nicht mehr, wie das ausgegangen ist. Das ging gefühlt über ein Jahrzehnt oder so. Das heißt,
ich meine, sie ist am Ende, also sie hat
unschuldig, glaube ich. Genau, es war dann final unschuldig. Aber ich sag mal, sie stand ja eigentlich schon da als und allein dieser Schaden, den sie getragen hat, ist auch wirtschaftlich, finanziell und vom Image von allem, den kann ja kein Mensch wieder gut machen. Ja, das heißt, das ist auch ein verdammt heikles Feld und ja, also stell dir mal vor, da wandert jetzt ein ja, weißt du, ein Top-Fußballer, der wandert jetzt da in Knast oder so, weil das ist ja völliger Irrsinn eigentlich. Dann sperrt ihn halt 2 Jahre. Das heißt für den Kerl, der hat 30 Millionen Euro verloren oder sowas, ja, so ein Top-Fußballer, der dann Arsch für Geld verdient. Das muss doch Strafe genug sein. Und vor allen Dingen ist der Leistungsvorteil in so einem Sport natürlich auch nicht so groß, ja, wo viele Einflussfaktoren auf die Leistung mit reinlaufen wie im Fußball. Deshalb glaube ich auch nicht, dass es das systematische Doping heutzutage noch gibt. Hier und da testen sie mal einen aus Südamerika mal positiv. Vielleicht hat er auch falsche Fleisch gegessen, keine Ahnung. Das kannst du ja auch nicht ganz ausschließen. Ja, also es ist ja nicht so, dass die Doping-Fahnder da alles wissen. Ich meine, ich kenne die ja, ich bin an der Sportschule ja 2 Jahre studiert. Ich habe da meinen Master gemacht. Ich kenne die Jungs, die diese Tests entwickeln. Das sind auch nur ganz normale Menschen. Ja, und natürlich haben sie ihre Studien, die sie durchführen und so. Aber du hast ja auch immer eine Irrtumswahrscheinlichkeit. Du wirst immer auch mal einen wahrscheinlich positiv testen, wo 10 Jahre später mit neuen Methoden du rausfindest, scheiße, der war irgendwie falsch positiv. Und das ist halt schon auch ziemlich unschuldig, also wenn du gesperrt wirst, ist schon die Hölle. Stell dir mal vor, du wanderst unschuldig, deshalb ins Gefängnis, ja. Also da ist die ganze Karriere, das ganze Leben ist ja am Arsch. Ja, das ist halt auch, weiß ich nicht.
Ja. Das ist heute schon in der Verteidigung ein ganz, ganz valides Argument. Und ich habe ja nicht nur Bodybuilder unter meinen Mandanten im Dopingstrafrecht, sondern habe auch hin und wieder mal Kampfsportler, auch olympische Disziplinen oder Leichtathleten und sowas. Ja. Und da findet ja immer parallel ein sportrechtliches Verfahren statt, wo auch Sperren dranhängen und wo dann auch noch differenziert wird, ob man es zugibt, ob man mehrere Substanzen konsumiert hat, all solche Sachen, wo die Sperre schon ziemlich lang werden kann, wenn man Pech hat. Da kann man natürlich im Strafverfahren ganz gut argumentieren. Der ist ja durch die sportrechtliche Sanktion schon derart schwer bestraft. Der ist ja praktisch jetzt für seine Profikarriere, die er vor Augen hatte, raus. Wenn er jetzt 5 Jahre nicht mitmachen kann, danach ist er 5 Jahre älter und in dem Alter, wo man da, gerade wenn es um Olympia geht, die ja nur alle 5 Jahre stattfindet, ist man eigentlich am Karriereende angelangt. Und dann gibt's durchaus Richter, die sagen, ja, das erkenne ich an. Das heißt, da können wir das Strafverfahren eigentlich wegen der schweren außerstrafrechtlichen Folgen der Tat einstellen. Und da hat man als Bodybuilder im Nicht-Naturalbereich einen immensen Nachteil in der Verteidigung, denn das Argument kann man daher überhaupt nicht anführen, weil es dort halt sportrechtlich nicht geahndet wird, aber dann eben im normalen Strafrecht. Auch eine Schieflage, so möchte ich es mal nennen, wenn man überlegt, dass es ja eigentlich für den anderen Bereich gedacht wurde und dann dort gar nicht konsequent zur Anwendung kommt, wenn man sagt, du bist ja durch das Sportrecht schon sanktioniert worden, denn die gesetzgeberische Entscheidung war ja gerade, dass man es durch die schärfste Waffe des Staates, nämlich das Strafrecht, sanktionieren möchte und nicht nur durch das Sportrecht, wobei ich die Idee, das nur im Sportrecht zu ahnden, wenn es um Wettkampfsport geht, schon sehr charmant finde.
Ja, definitiv.
Was den Freizeitsport ja generell außen vor lassen würde.
Bin ich voll dafür. Wie ist denn das? Ich hatte das schon mal so im privaten Umfeld gesagt oder gefragt, das Thema so eine Petition gegen dieses Anti-Doping-Gesetz. Diese Unterschriften würde man ja mit dieser Reichweite, ich habe so gerade paar Namen vor Augen so. Ja, ich glaube, das könnte man sehr gut bewerkstelligen. Du sagst aber, es würde wahrscheinlich nur zu einer Verschärfung führen, es würde nicht zu einer Verbesserung führen, oder?
Ja, das ist letztendlich ist es ja ein rechtspolitisches Problem und da ist immer schnell das Argument zur Hand. Bereiche, die keine Lobby haben, werden in der Politik keine Gesetzesvorhaben durchdrücken. Und ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass Bodybuilding keine Lobby hat. Natürlich gibt es viele Menschen, die den Sport betreiben. Wäre erstmal die Frage, ob die sich überhaupt an so einer Petition beteiligen würden. Aber selbst wenn sie es machen würden, wäre das nicht gleichbedeutend mit einer Lobby in dem Sinne, dass dann ein organisierter Komplex dahinter stände, der zum Beispiel Gesetzgebungsverfahren auch aktiv unterstützt und da Vorlagen reinschiebt oder Politiker protegiert, die das dann am Ende durchsetzen sollen. Das sehe ich im Bodybuilding gar nicht. Schau dir die Verbandsstrukturen im Amateurbereich an, da ist niemand auf dieser Ebene irgendwo angebunden. Im Profisport erst recht nicht, weil das ja noch nicht mal in Deutschland stattfindet. Also kenne ich in Deutschland 2, 3 Namen und die haben mit Lobby in der Politik auch nichts am Hut. Das heißt, das würde nicht funktionieren, aber unabhängig von dieser politisch-gestalterischen Frage gibt es ja auch eine ganz spannende verfassungsrechtliche Dimension, denn das super Argument, was da immer kommt, ist ja die allgemeine Handlungsfreiheit und die eigenverantwortliche Selbstgefährdung. Das sind ja so Stichworte, wo man sagen kann, warum sollen wir das nicht dürfen? Es gibt auch andere Sachen, die gefährlich sind, die man darf. Und in der Tat könnte man dann an den Punkt kommen, dass man sagt, auf jeden Fall ist die Mengengrenze irgendwie willkürlich festgelegt. Da kann mir niemand plausibel erklären, warum der 3 Tabletten haben darf. Oder warum,
völlig sinnfrei.
Warum zum Beispiel ein Mann und eine Frau gleich viel Testosteron oder Primobulan besitzen dürfen. Ja. Auch komisch. Also
man macht gar keinen Sinn,
was man davon konsumieren müsste. Was kommt aber dann raus? Da kann ja rauskommen, die Dopingmittelmengenverordnung ist verfassungswidrig. Könnte sein. Ja, wenn die dann rausfliegt, dann gibt's die Rechtslage, die da sagt, Dopingmittel in nicht geringen Mengen darf man nicht besitzen. Ohne Mengenverordnung müsste man die Mengen anders festlegen. Das könnte zum Ergebnis führen, dass man sagt, beispielsweise, wie es im Arzneimittelstrafrecht generell ist, wenn es um die aus dem Ausland, aus dem Urlaub mitgebrachten Sachen geht, die jetzt nicht in der Dopingmittelmengenverordnung stehen, da sagt man immer, ein Vorrat für 3 Monate. Also wer jetzt beispielsweise aus Polen einfährt und sich dort die billigsten Ibus kauft, der kann sich den Vorrat für 3 Monate mitbringen, kein Problem. Oder auch verschreibungspflichtige Medikamente, wenn er ein Rezept hat, ohne Probleme. Kann aber auch dazu führen, dass der Gesetzgeber sagt, wir haben eine bewusste Entscheidung getroffen, wir wollten mit dieser Dopingmittelmengenverordnung eigentlich erreichen, dass Doping nicht stattfindet. Und dann könnte das Gesetz auch lauten, es ist verboten, Punkt aus, Besitz ist nicht erlaubt. Und dann wäre man im selben Fahrwasser wie im Betäubungsmittelstrafrecht. Da gibt es ja auch die Besitzstrafbarkeit hinsichtlich aller möglichen harten Drogen. Jetzt mal Cannabis ausgenommen, das ist ja auch erst relativ neu, dass man nach dem Konsum-Cannabis-Gesetz bestimmte Mengen besitzen darf. Davor war es halt so, dass man gesagt hat, teilweise auch unterschieden nach Bundesland, ab einer bestimmten Menge verfolgen wir erst danach, also darunter stellen wir alles ein. Übrigens könnte man das auch machen. Könnte man einfach per Erlass ministerial machen.
Alles unter einem Gramm ist ethnatural, oder nicht?
Ja, zum Beispiel so. Oder alles unter 6 Monats- oder 3 Monats-Vorrat. Wie auch immer, könnte man sich was überlegen. Könnte der Staat auch als Referenz nehmen.
Ja, so. Ganz ehrlich, das.
Aber was ich eigentlich sagen wollte zu dem Thema, das Problem, was da aufkommt, ist natürlich, dass man sagen könnte, wenn das im Betäubungsmittelstrafrecht gehalten wird, ist es auch vielleicht sogar dosierbar. Es gibt ja Menschen, die sagen, die machen da regelmäßig ihren Trip und das hilft denen für ihr berufliches Fortkommen oder ihre Persönlichkeitsentwicklung enorm. Das ist trotzdem nicht erlaubt. So, und da ist auch nicht der Besitz von irgendeiner bestimmten Menge LSD straflos. Und das ist, soweit ich es überblicken kann, in den letzten 40 Jahren durchs Bundesverfassungsgericht auch gehalten worden. Das könnte dazu führen, dass eine ähnliche Regelungslage, also ein absolutes Verbot, so wie in Dänemark beispielsweise, auch verfassungsrechtlich standhalten würde. Deshalb ist es so ein bisschen schwierig,
in dem Bereich
überhaupt aktiv zu werden. Das hat sogar manchmal schon die Überlegung hervorgebracht, zu sagen, wir könnten theoretisch ja gegen die Dopingmittelmengenverordnung, also gegen das Gesetz an sich vorgehen, den Rechtsweg erschöpfen und wenn das gelungen ist, zum Bundesverfassungsgericht gehen. Und da gibt es hin und wieder tatsächliche Entscheidungen, wo dann im obiter dictum, also nicht im eigentlichen Urteilsspruch, sondern so nebenbei erwähnt wird, wie es denn der Gesetzgeber verfassungskonform regeln könnte. Und wenn dann da sowas drinsteht wie, im Übrigen gibt es ja auch den Bereich des Betäubungsmittelstrafrechts mit Anlagen zum Betäubungsmittelgesetz, wo drinsteht, was man einfach nicht besitzen darf, macht's doch einfach so, dann ist das Thema erledigt. Dann würden sie es vielleicht sogar so machen. Dann wäre es für die Strafverfolgung viel einfacher und es würde wahrscheinlich gar nicht zu mehr Fallzahlen führen, denn wie häufig kommt es denn vor, dass ein Verfahren eingestellt wird, weil man nachweisen kann, dass die Mengengrenzen unterschritten sind. Das kommt nur dann vor, wenn ein Wirkstoffgutachten gemacht wird und wenn alles hoffnungslos unterdosiert oder wirkungslos war. Das gibt es tatsächlich hin und wieder, aber es ist nicht die Regel, sondern die Regel ist tatsächlich natürlich, dass die Sachen wirken, die man gefunden hat oder dass gar kein Gutachten gemacht wird.
Ja. Also ich sag mal, wenn man sich die Mengen anschaut, ich meine, du hast eben gesagt, Cannabis 25 Gramm und ein Bruchteil davon, 632 Milligramm Testosteron, dass man immer die Relation sieht, das ist halt schon ein großer Unterschied, gell. Das ist eigentlich auch nicht nachvollziehbar. Bin ich mal gespannt.
Da waren halt Leute am Werk, die als Sachverständige angehört worden sind.
Die verfasst sind.
Aber die das nicht kennen, richtig.
Ja. Also, es gab
mal einen Stichpunkt zu dem Thema. Wir haben ja festgestellt, dass es nicht legal ist, bislang jedenfalls.
Ich glaube, das war eine junge Liberalin in Baden-Württemberg, hat tatsächlich mal den Vorschlag, das Gesetz tatsächlich sogar abzuschaffen. Ja. Ich habe das mal irgendwo zufällig, habe mal so ein bisschen recherchiert und da bin ich irgendwie auf der Seite von ihnen gelandet. Und das war mal, das haben sie zwar auch wieder zurückgenommen, aber das war mal so eine Initiative von denen. Das ist auch noch nicht so lange her, das muss vor 2 Jahren oder so gewesen sein. Und also das wurde mal auch niedergeschrieben. Und das heißt, es ist nicht so, dass gar nicht drüber diskutiert wird. Es ist natürlich eher ein Thema, was nicht so sexy ist, was jetzt nicht so häufig diskutiert wird. Aber es ist nicht so, dass man gar nicht drüber redet. Ja? Also ich habe es schon wirklich gesehen in einem Beschluss von dieser Partei. Hier, wir wollen das Ding abschaffen. Jeder soll tun und lassen, was er für richtig hält. Ja? Weißt du, bei Alkohol und Nikotin kannst du es ja mehr oder weniger auch machen.
Ja, wobei ich da vermuten würde, das geht ja dann wahrscheinlich in die Richtung schlanker Staat und
Steuereinnahmen.
Nicht so viel, naja, vielleicht auch eher in Richtung, wir wollen die Justiz entlasten mit diesen sinnlosen Verfahren, wollen wir uns nicht beschäftigen.
Ja.
Kann ja dafür sprechen, dass jemand diesen Evaluierungsbericht wirklich mal durchgearbeitet hat und zu dem Ergebnis kam, da haben wir uns verrannt. Das, was wir eigentlich regeln wollten, das ist damit nicht gelungen. Und stattdessen verfolgen wir hier irgendwelche Freizeitsportler, sollen die doch machen, was sie wollen. Dieses Argument ist noch das am ehesten mehrheitsfähige, denke ich, was auch eine Lobby durchaus haben kann, nämlich in Kreisen der Justiz. Ja. Jetzt nicht bei denen, die sagen, ich möchte lieber Doping-Strafrecht machen als Bandenkriminalität, aber vielleicht bei denen, die eine Etage weiter oben die Ressourcen richtig aufteilen müssen. Ja. Da könnte man vielleicht tatsächlich nochmal ansetzen. Das ist auch ein Punkt, für den man immer im Einzelfall in Strafverfahren werben kann, wenn man mit Staatsanwälten zum Beispiel über eine Einstellung telefoniert, dass man dem mal sagt, schauen Sie sich doch mal an, Sie sind jetzt hier kein Spezial. Dezernat, Sie haben bestimmt auch andere Sachen zu tun, wichtigere Sachen. Wenn Sie das nächste Mal gefragt werden bei einer Pepsi-Erhebung oder sowas, wo es um Ihre Belastungszahlen im Referat geht, sagen Sie doch mal was zu dem Thema. Vielleicht sollte man es einfach nicht verfolgen. Ist ja vielleicht spannend, wenn man das aus Ihren Kreisen hört, zumal es ja da schon Stimmen gibt, auch vom Zoll, die dann sagen, wir machen ständig Postkontrollen und was finden wir da? Wir finden eine Packung davon, eine Packung davon. Offensichtlich ist das niemand, der damit Handel treiben möchte. Offensichtlich ist das jemand, der es selbst für den Eigenbedarf bestellt hat. Wenn schon im Gesetz steht, das Verbringen der Menge muss oberhalb der Mengengrenze liegen, dann muss sich doch bei der Mengengrenze jemand was gedacht haben. Und dann kann es doch nicht sein, dass es gar keine Mengengrenze gibt, unterhalb derer man was verbringen kann, weil es die Produkte nicht zu kaufen gibt. Das ist schon spannend. Aber wir halten fest, es ist derzeit noch nicht so geregelt. Deshalb ein ganz, ganz wichtiger Punkt, bevor ich ihn wieder vergesse, wie so häufig. Viele von euch, die sich das hier anschauen, werden vielleicht, obwohl die Statistik günstig gesponnen ist, irgendwann mit diesem Anti-Doping-Thema in Berührung kommen. Schlimmstenfalls als Beschuldigte im Strafverfahren. Vielleicht auch, weil ihr jemanden kennt, der damit hantiert und vielleicht gar nicht so sensibilisiert ist, was die Strafverfolgung angeht. Ja. Da ist ein Thema, was regelmäßig zu kurz kommt. Es gibt Versicherungen, Rechtsschutzversicherungen mit Strafrechtsschutz, die genau diesen Fall abdecken. Und der Charme dieser Versicherungen besteht darin, dass ihr bei Verfahren, die eingestellt werden, auch gegen eine Geldauflage eingestellt werden oder die sogar mit einem Strafbefehl enden, aber halt ohne Gerichtsverhandlung, dass ihr da nichts an die Rechtsschutzversicherung zurückzahlen müsst. Das kostet ein paar hundert Euro im Jahr und dann seid ihr auf der sicheren Seite und könnt euch vor allem auch umfassend und sachgerecht verteidigen lassen und müsst nicht darauf hoffen, dass irgendein Staatsanwalt milde walten lässt. Erfahrungsgemäß, je südlicher man kommt, umso unwahrscheinlicher ist es, dass der von sich aus milde walten lässt. Informiert euch da mal, schreibt mich gerne dazu bei Instagram an. Ihr könnt mir bei Instagram eine direkte Nachricht mit RSV-Ausrufezeichen schicken. Dann kriegt ihr direkt alle Infos vorgefertigt. Das nochmal als gut gemeinter Hinweis. Ich sag's auch immer gleich dazu, ihr müsst nicht mich beauftragen und ich mach's auch immer für Geld, auch wenn ihr es selber bezahlen müsst. Also mir ist es egal, wer es bezahlt. Für euch ist es bloß sinnvoll, wenn ihr das Thema mal irgendwann im Hinterkopf hattet und dann auch danach gehandelt habt. Gerade wenn man sonst was an teuren Aufwendungen für den Sport betreibt, ist das vielleicht gar nicht so teuer, wie man am Anfang denkt und auch nicht so sinnlos, wie man anhand der Statistik vermuten könnte.
Gutes Schlusswort, oder? Haben wir fast eine Stunde.
Ich denke, es ist schon wieder,
war schon hardcore,
wieder recht lang geworden. Aber wir hatten ein paar Kommentare eurerseits, die gesagt haben, die möchten doch lieber längere Folgen.
Ja,
stimmt. Wenn ihr bis hier gehört und zugeschaut habt, dann seid ihr ja von denjenigen, die nicht nach 10 Minuten mangels Aufmerksamkeitsspanne wieder ausgemacht haben. Ganz wichtig, wenn ihr Themenwünsche, Themenvorschläge, Ideen habt, worüber wir hier vielleicht mal reden sollten, dann haut das in die Kommentare. Wenn wir eins eurer Themen aufgreifen, lassen wir uns auch was Schönes einfallen, wie wir das belohnen. Wahrscheinlich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ja, in diesem Sinne, Sascha, ich denke, das reicht für heute.
Ja, ich denke auch.
Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, wenn ihr möchtet, dass mehr von uns auf diesem Kanal oder auch auf unseren Kanälen, also auf meinem YouTube-Kanal oder auf dem Kanal vom Sascha erscheint, dann kauft bei unserem Supplement-Kooperationspartner German Elite Nutrition im Shop von vitaminversand24.com mit einem Athletencode eurer Wahl ein.
Genau. Ja, danke fürs Zuschauen, danke für den Support und ich will sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.
Bis dann.